日本コネクション、ジャパニシェスフィルムフェスティバル、フランクフルトアンマイン。
Herzlich willkommen. Sie hören Schöner Denken. Die üblichen Verdächtigen sind online auf Nippon Connection, dem japanischen Filmfestival 2020. Leider nicht in Frankfurt, sondern virtuell. Und wir haben gesehen Shape of Red von einer meiner Lieblingsregisseurinnen, Yukiko Mishima, die schon Dia Etranger gemacht hat. Den hatten wir 2018 gesehen. Das ist übrigens eine legendäre Schöner-Denken-Folge, weil die Aufnahme verschollen ist. Als einzige ever in so vielen Jahren Nippon Connection. Den müssen wir uns also auch irgendwann nochmal anschauen und einen Podcast dazu machen. Aber zurück zu Shape of Red, Film von Yukiko Mishima. Und ich rede heute darüber mit Kinomensch Lukas Bawenschik von Longtake und mit Andrasch. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Shape of Red, da geht es um eine Frau, die in einer klassischen, wohlhabenden Familie und Ehe in Japan, so in der oberen Mittelschicht, sozusagen, ja, man kann sagen, gefangen ist. Ich fand das schon interessant, wie es am Anfang dargestellt wird, dass sie praktisch sowas ist wie eine kostenlose Angestellte. In verschiedenerlei Hinsicht wird das eingeführt, dass sie in der Hierarchie, in diesem ganzen Familienzusammenhang ganz unten steht und ihre Bedürfnisse auch. Und als sie dann auf ihre, sagen wir mal, große Liebe trifft, 10 Jahre vorher war sie mit dem Mann zusammen, kommt alles nochmal durcheinander und in Bewegung. Das kann man, glaube ich, erzählen, ohne dass man spoilert. Und Andrasch, heute will ich deine Meinung mal zuallererst hören.
Also ich fand den Film einfach super. Der hat mich sehr interessiert. Die Charaktere waren super. Die Handlung war voll mit so einem kleinen Twist, was der Thomas auch angedeutet hat. Also das ist nicht auf dem ganz konventionellen Art und Weise aufgebaut. Ja, ich fand den Film einfach ganz, ganz unterhaltsam. Die Charaktere waren super. Und das ist auch interessant, was du gemeint hast mit der Frau und mit ihren Rolle in der Familie oder halt generell in der Gesellschaft. Weil da sehe ich dieses Jahr so eine zurückkehrende Thematik. Männer, die halt nicht zuhören einfach zu Hause. Da habe ich mehrere Filme schon in diesem Thematik oder halt unter Thematik gesehen. Shape of Red war auf jeden Fall eine der besten davon.
Ja, Männer, die deswegen nicht zuhören, weil sie sich nicht interessieren. Und das ist ja dieses sich nicht dafür interessieren, was die Frau eigentlich für eine Situation hat und für eine Rolle hat und was sie für Bedürfnisse und Wünsche hat. Das ist ja das, was dann dahinter steckt.
Ja, das auf jeden Fall. Und dann wundert sie sich, dass halt die Ereignisse in komische Richtung entwickeln.
Ja. Lukas, erzähl.
Naja, ich finde, man merkt ja oft bei Filmen schon recht schnell, so in den ersten 5 bis 10 Minuten, wie wohl man sich mit ihnen fühlt. Und bei diesem Film habe ich die ersten paar Bilder gesehen, eine ganz interessante Art, digitale Fotografie einzusetzen und eine bestimmte Farbdramaturgie zu entwickeln. Wir haben da nämlich zuerst diesen Schneesturm, wir haben ganz viel so düstere Blautöne und dann geht das, als sie in einen Tunnel fahren, es beginnt mit so einer Autofahrt nach einem kurzen Telefongespräch, wird das Ganze geht in so ein düsteres, schweres, erdrückendes Rot über und dazu läuft ein eigentlich völlig abgenudelter, völlig abgegriffener Song, nämlich Halleluja von Jeff Buckley, der trotzdem funktioniert auf irgendeine kuriose Weise, der mich in diesem Film immer, wenn er eingesetzt worden ist, merkwürdig berührt hat. Und ich glaube, er funktioniert hier, weil es um eine Beziehung geht, die auch irgendwie für viele andere steht, die nicht einfach sich selbst meinen, sondern so ein Schicksal unter vielen. Denn wir haben hier wirklich eine eingesperrte Frau, die in diesem goldenen Käfig von Leben gefangen ist. Und erst ganz spät, ich hatte mir nichts darüber durchgelesen, ist mir klar geworden, dass wir halt hier bei Henrik Ibsen sind, dass wir quasi Nora oder ein Puppenheim umgesetzt haben. Also nach und nach, als es dann sogar im Text erwähnt worden ist vom Film, wurde mir dann einfach mal klar, ja, okay, um Weihnachten, Beförderung, 10 Jahre Abstand, ein Mann aus der Vergangenheit, der wie so aus ihrem aus ihrer Sehnsucht hervortritt, der quasi so wirklich so eine Manifestation ihrer Nostalgie und eines anderen Lebens ist. Und dann natürlich halt auch diese Puppenheim-Existenz. Aber ganz spannend ist, dass dieses, ja, irgendwie, ich meine, bürgerliche Trauerspiel aus dem 19. Jahrhundert hier auf einmal so ganz neue Facetten abgerungen bekommt. Und zum Beispiel auch diese Idee des Puppenhauses nicht mehr dieses rein negative Gefangenhaltende ist, sondern auf einmal ein Modell, das sie sich selber baut, dass sie als Architektin, als Raumgestalterin, die quasi selber entscheiden kann, plötzlich welchen Raum ihr Leben und ihre Existenz einnimmt, dass das auf einmal so ein positives Gegenbild wird und auch wie sich das Ganze dann entwickelt und vor allen Dingen, was mich noch mitgerissen hat oder zwei Szenen, die mir in besonderer Erinnerung geblieben sind, Sexszenen. Zum einen auf den letzten Nippon Connections nicht wahnsinnig präsent, sondern irgendwie eher prüdes Kino, das uns hier oft präsentiert wurde. Hier sind auch nicht unbedingt jetzt besonders lustvolle Sexszenen, aber immerhin welche, die uns sehr unmittelbar an dem Innenleben dieser Figuren teilhaben lassen, die irgendwie eine Entwicklung uns darstellen und die auch irgendwie tatsächlich eine Emotion auslösen, dadurch, dass wir sehen, wie eine Form von Gewalt, von Übergriff, irgendeiner Form von Verbindung eben weicht. Und das fand ich sehr schön. Und ich muss gerade sagen, so all diese Bilder in diesem Film, alles, was der macht, ist wahnsinnig einfach und wahnsinnig plakativ. Also sie fährt in einen Tunnel und das ist ein Bild für Gefangenschaft und am Ende fährt sie aus dem Tunnel raus. Also das will ich jetzt nicht als Spoiler verstanden wissen, aber das ist ja schon eigentlich sehr simpel und auch so ein bisschen kitschig. Aber es funktioniert, weil es so reduzierte, schlichte Mittel sind, die halt so wahnsinnig effektiv eingesetzt werden. Weil hier schon, ich will nicht sagen, eine große Meisterschaft ist, aber definitiv eine wirklich beeindruckende Fähigkeit. Und irgendwie, ich habe dann irgendwie gedacht, der letzte Film von Yukiko Mishima hat mir auch sehr gefallen. Also ich glaube, das könnte was werden mit mir und ihr als Künstler, den ich irgendwie noch ein bisschen verfolgen werde, von dem ich auch was nachholen möchte vielleicht.
Definitiv.
Ich kann, was Lukas gesagt hat, auch total bestätigen. Also die Inszenierung, die Bilder, diese ganze Kameraarbeit, das war wirklich sehr, sehr hervorragend gemacht. Und gerade eben auch die Musikstücke, die da reingespielt sind, die sind sehr, sehr meisterhaft integriert in der Stimmung. Und das fand ich auch deswegen jetzt interessant zu erwähnen, weil ich habe mit mehreren Filmen in diesem Festival getroffen, die halt den alten Aussage Show, Don't Tell einfach nicht geschafft haben.
Mhm. Richtig. Und wir hatten mit Forgiven Children gerade einen Film gesehen, wo wir einen optisch unsouveränen Regisseur glauben gesehen zu haben. Und das hier ist genau das Gegenteil. Mir ist irgendwann klar geworden, dass jede Einstellung, jede Schärfe, jede Unschärfe, jede Beleuchtung, dass alles, jeder Schnitt vollkommen bewusst, souverän und ganz der Aussage und dem Antrieb der Regisseurin folgend umgesetzt ist. Ganz, ganz stark mit den Farben gearbeitet. Also Blau- und Orangetöne zu kontrastieren, ist auch der älteste Trick der Menschheit und im Kino schon bestimmt sehr, sehr oft, vielleicht bis zum Überdruss umgesetzt.
Hat Goethe in der Farbenlehre schon drin.
Genau. Und das ist ja jetzt auch nicht neu im Kino. Aber das ist hier, wenn diese Schneelandschaften dann in dieses Dunkelblau gedrückt werden und dann die Spitze der Zigarette orange-rot dann leuchtet oder in verschiedenen Stellen wird das eingesetzt. Aber eben, um eine Aussage und um eine Wirkung tatsächlich zu treffen und nicht einfach nur als ästhetische Spielerei. Das läuft tatsächlich, das ist handwerklich auf dem extrem hohen Niveau. Und da weiß sie immer genau, was sie tut. Sie weiß auch genau, was sie tut, wenn dann von Leonard Cohen dann Halleluja läuft in dem Coverversion von Jeff Buckley.
Nee, genau, Jeff Buckley.
Genau, ja. Aber es ist, das Original ist ja nicht von Jeff Buckley. Aber es ist, sie weiß da wirklich genau, was sie macht. Und das Zweite, was mich an diesem Film total positiv beeindruckt hat, war der wohltuend nicht männliche Blick. Also ich weiß nicht, von den Filmen, die ich in meinem Filmgucker-Leben gesehen habe, sind leider bestimmt 95% von Männern auf dem Regiestuhl gemacht. Und die Sexszenen hätten nicht stattgefunden ohne, sagen wir mal, Exploitation-Ansatzbilder von dem Mann und der Frau zu zeigen. Das kann ich mir, das habe ich bei einem männlichen Regisseur eigentlich noch nie erlebt. Hier ist tatsächlich, wird die Leidenschaft und der Sex gezeigt in der Bedeutung für diese Figuren, für die Gefühle, für die Charaktere und für die Entwicklung und für die Geschichte. Und dann wird eben so viel gezeigt, dass man, dass dieses Gefühl rüberspringt und wird auf die Ausbeutung komplett verzichtet. Und dann auch, irgendwann sind sie in diesem Lokal, in diesem Gasthaus im Schnee, wo die Frau mit ihrem blinden älteren Ehemann arbeitet. Und die treffen sich dann in der Küche und zur Protagonistin und die Wirtin. Und die Frau macht dann die Haare auf, weil sie jetzt praktisch so privat ist und bietet ihr eine Zigarette an. Dann rauchen die beiden Frauen da schweigend diese Zigarette. Und irgendwann sagt die Wirtin, das ist schon schwer, eine Frau zu sein. Und das ist, ich finde, so elegant hat noch nie jemand den Bechdel-Test in einem Kinofilm bestanden. sogar tatsächlich, ohne dass die beiden Frauen was reden müssen, tauschen die sich aus. Und das ist so eine enorme Souveränität. Oder ich will noch mal ein Beispiel geben. Sie zeigt Harmonie, dieses bestimmte Verhältnis zwischen ihrem Jugendfreund und ihr, was das Besondere daran ist. Ist eben nicht nur irgendwie, ich will fremdgehen und der Sex ist gut, sondern es gibt zwischen den beiden einen bestimmten Gleichklang und eine bestimmte Harmonie. Und das gipfelt dann interessanterweise nicht im Sex, der auch harmonisch dargestellt wird, sondern es gipfelt daran, dass sie arbeiten in diesem Architektenbüro und anfangen, synchron an einem Projekt mit ihren Körperbewegungen zu arbeiten, im gleichen Moment den gleichen Schnitt zu machen. Und da show, don't tell. Ja, du musst nicht irgendwie jemanden sagen lassen, dass die harmonieren. Du kriegst es gezeigt und du fühlst es und du siehst es, und das finde ich ist unglaublich souverän.
Genau, diese Szene, der war wirklich wahnsinnig gut gemacht, und das ist eine ganz interessante Sache, wie dieser Film eigentlich die Unabhängigkeit von diesen Frau einfach aufbaut und zeigt tatsächlich, dass zwischen diese beiden, die sind irgendwie so gleichwertig, im Gegensatz zu ihrer Ehe, wo halt sie eher so minderwertig ist, obwohl der Mann angeblich so ganz gut behandelt. Und das habe ich auch gemeint, also Männer, die einfach nicht zuhören, also die einfach irgendwie, selbst wenn die nett sind, irgendwie nicht begreifen, was der andere einfach so machen will oder sein will.
Mhm. Auch der Unterschied in was ist eigentlich Liebe und was ist von der Beziehung zu Recht zu erwarten, das wird ja auch klar. Das finde ich interessant, dass ihr Ehemann, mit dem sie ihre Probleme hat, der ist ja kein Monster. Das kann man ja nicht sagen. Es gibt ja bestimmt viele, viele Beziehungen, die weitergeführt werden mit deutlich schlimmeren Männern. Aber es gibt so einen Lackmustest, als sie dann im Schnee bei einer Dienstreise, das spielt ja alles irgendwo im Norden, in Hokkaido gehe ich davon aus, irgendwo da oben, wo ständig Schnee ist, und die bleiben dann da wieder hängen und es fahren keine Züge mehr, keine Flugzeuge mehr, und es ist total gefährlich, sich wieder raus auf die Straße zu begeben. Und ihr Ehemann verlangt am Telefon von ihr, dass sie da rausgeht und dass sie trotzdem nach Hause kommt, weil er nicht früher von der Arbeit zurückkommen möchte. Und auch nicht möchte, dass sie einen Babysitter holt, sondern sie wird tatsächlich raus in diese lebensgefährlichen Schneesturm geschickt. Ich darf das jetzt spoilern, ihr Liebhaber oder ihr Freund von früher, mit dem sie dann wieder eine Affäre hat, der kommt ungerufen, weil er sich in diesem Schneesturm um sie Sorgen gemacht hat und ist dahin gefahren, um sicherzustellen, dass es ihr gut geht. Und das ist auch etwas, das da wird nicht drüber gesprochen. Und das ist aber, sie führt so eine Situation vor, in der sich die Spreu vom Weizen trennt. Und es ist so lange so interessant offen, wie sie damit umgeht. Und ich finde, sie hat eine total subtile und schöne Art gefunden, die Frau durch diese Entscheidungen durchzuführen.
Also das Fehlen von Monstrosität, da würde ich gerne noch mal drüber sprechen, weil ich hatte das Gefühl, dass diese Shin-Figur, also ihr Ehemann, ja schon auch irgendwie, also nicht nur in dieser Szene, wahnsinnig unangenehm ist. Also ich finde, er ist eine wahnsinnig kalte, abweisende, distanzierte Präsenz. Und zwar so weit, dass ich in der ersten Szene, wo sie zusammenkommen, wirklich dachte, sie wäre so eine Art Angestellte oder Dienstbotin oder so. Das hast du ja wirklich gut beschrieben. Also sie ist ja in irgendeiner Form wirklich nur Dienstleisterin. Die Ehe ist hier rein transaktionell, und Was ich dem Film vielleicht so ein bisschen ankreiden würde, da könnte man halt drüber diskutieren, ist, dass ich nicht begreife, wie diese Ehe zustande gekommen ist. Also, dass ich hier nichts sehe, was auch nur so das Überbleibsel, der Atavismus irgendwie einer glücklichen Beziehung ist oder so. Da habe ich mich gefragt, wie ist das entstanden? Und ich glaube, wenn man so das zurückwirft, zum Beispiel auf das Stück, auf dem es basiert, Nora, ein Puppenheim, da geht es noch viel stärker natürlich um ökonomische Zwänge. Ich finde, das klingt hier auch an, aber das ist hier nicht im selben Maße präsent. Aber hier fragt man sich schon so ein bisschen, warum flieht sie nicht sofort? Also, ich habe mir manche dieser Dialoge angehört und sagte, ich würde den auf der Stelle mit dem Eispickel oder mit was auch immer ich zur Verfügung habe, ermorden. Also ich finde diesen Menschen wirklich, also da wäre Schlagen, wäre grauenhaft, aber ehrlicher.
Okay, aber ich meinte, Andrasch.
Ich verstehe dich ganz gut, weil ich habe heute mindestens 3 andere Filme mit dem gleichen oder noch schlimmeren Protagonisten gesehen. Ich denke, das hängt einfach mit der japanischen Gesellschaft zusammen. Also, dass diese Männer wirklich nicht als schlechte Männer bezeichnet sind, sondern es ist einfach so, dass wenn du da verheiratet hast, dann irgendwann mal musst du halt ein Kind auf die Welt bringen und dann zu Hause bleiben und kochen und was auch immer tun, was der Mann will. Egal wie qualifiziert du bist. Und da sind zahlreiche Animes und Filme darüber, wie schwer und sehr mühsam ist es, für eine Frau gegen diese gesellschaftliche Vorstellung aufzugehen. Und ich denke, diese Shin-Figur, der ist nicht, was ist?
Monströs.
Nicht monströs und der ist keine schlimme Figur, der ist einfach eine Repräsentierung von der, was da als Mann erwartet ist. Und das finde ich eigentlich, ja, ziemlich 19. Jahrhundert, wenn man das so aussieht.
Ja, gruselig, wie unmittelbar sich ein Stück von 1879 so in die Gegenwart übertragen lässt.
Ja, aber es ist ja vielleicht eine Illusion, dass wir einfach so uns weiterentwickeln. Vielleicht entwickeln wir uns auch rückwärts oder verschiedene Gesellschaften oder verschiedene Teile von Gesellschaften entwickeln sich in unterschiedliche Richtungen. Also ich finde, eine ökonomische Situation spielt hier auch eine große Rolle. Sie heiratet nach oben, weil ihr Vater, wie die Mutter sagt, einfach ein Bastard ist, der mit einer anderen Frau weggelaufen ist. Und deswegen kann das da, hat man den Eindruck, dass sie von ihrer, von ihren eigenen Eltern aus nicht auf dem reichen Niveau ist, wie von den Schwiegereltern. Die Schwiegereltern machen auch die Ansagen. Die Schwiegereltern bestellen auch ein zweites Kind. Sie bestellen ein zweites Kind, wo ich dachte, das ist wunderbar. Als dieser Satz von Shin, von dem Ehemann kommt, dachte ich mir, danke, ja. Toilette am Anfang mit dem Oralsex und später die Gebärmaschine, ja, ohne es so aussprechen zu müssen. Aber sie hat ja auch, als sie ganz am Anfang, das wird ja wunderbar etabliert, als sie ihre hübsche Tochter vom Kindergarten abholt, das ist ja Kawaii, das ist ja das perfekte Familienbild, das perfekte Haus, die perfekten Klamotten. Sie ist die perfekte Hausfrau. Sie hat ja ein gesellschaftliches Ideal besetzt sozusagen. Und auf den ersten Blick sieht alles super und shiny aus, aber es ist halt dann doch 2020 und am Ende ist das ja die Frage, die Yukiko Mishima stellt, nämlich mit was geben wir uns zufrieden? Und sie legt der Mutter den wunderbaren Satz in den Mund, das Leben besteht doch daraus, wie viel Liebe man da reinbringen kann. Und das ist, am Ende hat man auch nur ein Leben, um das durchzuführen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kurze Interview beziehungsweise ihr kurzes Statement von Yukiko Mishima vielleicht noch euch angeschaut habt. Da sagt sie genau, dass das auch der Punkt ist, um den es ihr hier geht. Und ich finde das interessant, dass es jetzt am Beispiel von der jungen Frau durchgezogen wird, die dann Wertschätzung im Job erfährt, die als Mensch, als Persönlichkeit plötzlich wieder eine Rolle spielen darf und auch ihr enormes Potenzial anfängt zu entfalten. Während wir bei Dir Étranger vor 2 Jahren, war das ja ein Mann, der da im Mittelpunkt stand, der auch aufgebrochen ist eine eigene Entscheidung zu treffen. Wenn ihr euch an Dear Etranger erinnert, dann rebelliert er gegen die Jobvorgaben, wird deswegen degradiert, beendet seine Ehe, die gescheitert ist, fängt eine neue Ehe an und muss jede Menge soziale Aufgaben übernehmen und nimmt die wichtiger als das, was die Gesellschaft eigentlich jobtechnisch und manntechnisch von ihm erwartet. Und ich finde das interessant, dass Yukiko Mishima sowohl in Die Etranger als auch in Shape of Red dieses Thema einmal für einen Mann, einmal für eine Frau durchexerziert.
Sehr interessant. Ich müsste den Film nochmal angucken.
Ich finde tatsächlich diese Welt, die du schon beschreibst, diese sehr kalte, emotionslose, künstliche Welt dieser Oberschicht oder sagen wir mal so einer sehr gehobenen Mittelschicht, also man ist jetzt noch nicht im Adel oder so, aber man ist da sehr wohlhabend, da hilft auch diese sehr kühle digitale Fotografie, also das ist so eine derart falsche, unangenehme Welt, also da klingt vielleicht dann wieder Ibsens Puppenheim tatsächlich an. Man fährt da durch und fragt sich, wie kann man hier leben? Das ist alles so tot und steril und selbst wenn da irgendeine Form von Opulenz, von ausgestelltem Reichtum ist, ist nichts daran, was irgendwie ästhetisch befriedigt und Schönheit hervorbringt und irgendwie, natürlich ist das immer fragwürdig, wenn Filme in so ein Authentizitätsfimmel verfallen und wir im Kontrast dazu dann irgendwie das offene Skelett des Gebäudes haben in ihrer Architektur später, aber ich finde, sie schafft schon ganz gut auch verschiedene Welten und Vorstellungen von Leben eben so architektonisch und im Design auszudrücken. Und ich finde auch spannend, wie übrigens eine Sache über Kurata, ihren Liebhaber, der ihr dann auch später den Job verschafft, wie der beim ersten Mal dargestellt wird, das fand ich ganz spannend, dass der nämlich wirklich, ich hatte es schon beschrieben, er wird so fast so als ihre Nostalgie, als ihre Vorstellung von anderem Leben aus dem Nichts geboren, aber er taucht ja wirklich wie so ein, in so einer japanischen Geistergeschichte hinter so einem Vorhang auf und verschwindet dann auch wieder und es ist so wie weggezaubert und sie sieht ihn dann auf einmal nach einer Minute oder so 4 Stockwerke höher. Also er scheint auch irgendwie wirklich so durch Materie schweben zu können. Und dass wirklich auch so eine ganz andere Vorstellung von Körperlichkeit auf einmal bei ihm ist und das auch so eine andere Form von Verschwinden ja vorwegnimmt und dass dieses Spektrale, dieses Geisterliche sich durch den ganzen Film zieht, das fand ich auch einfach eine coole und spannende Idee.
Ich finde auch interessant, dass die eigentliche Schwelle, die diese Figur überschreitet, dann auch die ist, zu erkennen, dass es nicht darum geht, von dem einen Mann weg oder zu dem anderen Mann hinzugehen, sondern dass sie die Erkenntnis umsetzt, dass sie einen Schritt zu sich machen muss. Unabhängig von den Männern, die wir in diesem Film erleben. Es sind ja sogar nicht nur die beiden, sondern es sind ja auch noch andere Männer, die da eine Rolle spielen. Und ich weiß nicht, wie viel davon in dem Roman ist und wie viel davon durch den Film sichtbar wird, aber es wird schon klar, es gibt ein anderes Leben als das dieser Patriarchen, die in diesen wohlhabenden Familien die Ansagen machen. Es gibt ja so einen Termin, wo sie dann einmal kurz repräsentieren darf, darf 2 Sätze sagen und wird dann nach Hause geschickt, wie eine Dienstbotin. Das ist dann direkt, bevor sie ihn trifft. Das ist auch so eine demütigende Szene. Und dann hat man so einen alten Mann, der dann aber hofiert wird. Und später ist es ihr Schwiegervater, der in so einer ganz ähnlichen patriarchalen Rolle dasitzt und irgendwelche Weisheiten da von sich gibt, die dann alle toll finden müssen. Und niemand, vor allen Dingen die Frauen, dürfen es noch nicht mal kommentieren oder irgendwie widersprechen.
Ich würde noch eine Frage stellen, wir müssen ja nicht spoilern, aber wie fandet ihr denn das Ende umgesetzt? Im Stück von Ibsen geht sie ja und sagt diesen dann schon sehr berühmt gewordenen Satz, ich muss herauskriegen, wer recht hat, die Gesellschaft oder ich. Also da wird ja diese Idee, dass das nun kein Einzelschicksal, sondern eine systemische Repräsentation ist irgendwie nochmal sehr viel deutlicher klar gemacht. Und auch diese Idee, dass sich hier jetzt jemand mit allen Konventionen, mit der Welt, wie sie existiert, anlegt oder anlegen muss, weil das davor unerträglich geworden ist. Und hier haben wir ja wirklich die Konfrontation mit, wie du das schon vorhin angedeutet hast, der Begrenztheit des Lebens. Man stellt auf einmal fest, dass die Zeit begrenzt ist und man geht weg. Wie habt ihr das gelesen? Wie habt ihr das verstanden? Ich habe den mit jemand anderem zusammengeschaut, der gesagt hat, das wäre eigentlich nur ein trauriges Ende gewesen. Sie hätte da keine wirkliche Hoffnung drin gelesen und irgendwie ich war sehr gemischt auch. Wie habt ihr das Ende empfunden?
Also ich habe die Ende wirklich sehr, sehr mutig gefunden, von den Konventionen wirklich aufzubrechen. Und da habe ich tatsächlich traurig in einigem Sinne auf jeden Fall, aber das habe ich wirklich ermutigend gefunden, dass diese Frau kann wirklich allein als ein Individuum in der Leben so weiterführen, als eine wertvolle Individuum. Das habe ich so gefunden.
Also ich glaube, es gibt zwei Töne in diesem Schluss. Der eine ist, dass sie ein großes Opfer bringen muss und man weiß nicht, ob sie daran zerbrechen wird. Das andere ist, dass sie, das wird immer eine Rückblende auf ein Stück Autofahrt gemacht und da sagt sie als letzten Satz, dass sie es versucht zu finden oder dass sie sich jetzt aufmachen wird, es zu finden. Gemeint ist das Haus, das sie konzipiert hat, über das sich ihr Freund immer lustig gemacht hat mit den riesigen Fenstern. Und das steht ja für ihre Selbstverwirklichung. Das steht ja dafür, wenn sie das Haus gefunden hat oder errichtet hat, dann ist sie bei sich selbst angekommen. Und das, fand ich, war als allerletzter Schlusston für mich ein positiver, dass sie den Mut gefunden hat, sich wirklich auf diesen Weg, man sieht es auch, diese Straße dann im Dunkeln, auf diesen Weg zu machen, um sich bei sich selbst anzukommen und fährt diese Straße im Dunkeln entlang und es gibt dann ein Licht am Horizont und das ist, ich finde, man muss das als Regisseur schon sehr drauf haben in seiner Dramaturgie und seiner Inszenierung und in seinen technischen Mitteln, um es am Ende aus so vielen kitschigen Elementen, man kann das ja nicht nacherzählen, ohne dass jeder glaubt, es sei ein kitschiges Ende. Ist es nicht, obwohl alle Bestandteile normalerweise drin sind. Ja, ich fand es berührend. Ich musste mir auch am Ende ein paar Tränen trocknen. Ich fand das wirklich am Ende ein positives und gleichzeitig trauriges, aber auch ein positives Ende.
Ja, Kitsch ist ja oft, wenn man daran scheitert, irgendwie nach was Größerem, was nach Erhabenem irgendwie zu greifen. Und wenn es dann gelingt, dann ist es halt eben nicht Kitsch.
Ja, genau. Das war auf jeden Fall einer der besten Filme, die ich bisher bei diesem Festival gesehen habe.
Ja, jetzt auch zurückdenken an den, berührt mich sofort wieder in irgendeiner Form. Also der wirkt ja tatsächlich nach. Also ich glaube, der bleibt auch in irgendeiner Form bei mir.
Ich bin ja ein ganz großer Freund von Miwa Nishikawa, die Dear Doctor und Long Excuse und andere Filme in einer ähnlichen Art gemacht hat. Und ich habe den Eindruck, dass das schon irgendwie so wie so eine Schule ist. Also optisch exzellent und sehr, sehr subtil und sehr genau in der Beobachtung und eine gesellschaftliche Beobachtung mit feinem Strich und nicht mit dem Holzhammer. Also da erinnert sie mich wohltuend an Miwa Nishikawa.
Eine letzte Frage. Bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich sehr gelacht habe, als das Kind von dem Klettergerüst gefallen ist?
Nein, ich habe auch gelacht.
Was ist das denn für ein Mega-Gag? Einfach wie sie komplett steif, wie eine Puppe, auf das Gesicht fällt. Also es war, was für ein Slapstick-Moment. Irgendwie hat jeder von diesen wahnsinnig ernsten Filmen auf dem Festival auf einmal so einen Mega-Lacher. Also das war einfach irre.
Ich hatte natürlich gehofft, dass ihr nichts passiert. Schwarzer Humor.
Dann bin ich ja beruhigt, dass ich doch kein Soziopath bin.
Das kann man noch nicht ausschließen, aber...
Immerhin habe ich heute auch noch ein neues Wort gelernt in Form von was? Beutekinder? Hatte ich noch nie gehört.
Ja, das ist ein politisch überhaupt nicht korrekter Begriff für Kinder, die der Partner in eine Beziehung mitbringt.
Okay.
Ich hätte es gar nicht sagen sollen, das ist echt nicht nett. Aber guckt euch die Interviews mit Yukiko Mishima an, weil wenn ihr glaubt, dass irgendwelche Darsteller und Darstellerinnen charismatisch in den Filmen gewesen seien, das kommt nicht an die Regisseurin ran. Das ist auch eine Persönlichkeit mit starkem Charisma.
Sorry, wenn ich noch eine Frage habe. Erklärt sie in dem Interview, warum sie sich quasi nach Yukio Mishima benannt hat? Also sie heißt ja nicht Yukiko Mishima, sondern das ist doch an den Autor angelegt, oder?
Es ist ein O-Ton von, ich glaube, unter eine Minute und leider kein längeres Interview.
Okay.
Aber da sie bestimmt wieder von Marion eingeladen wird und wieder beim nächsten Nippon Festival in Frankfurt sein wird, Lukas, werden wir ihr diese Frage im nächsten Q&A definitiv stellen.
Dann fragen wir sie.
Top. Das ist ein wunderbares Schlusswort, ihr Lieben. Ich danke euch sehr. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich habe mich gefreut, dass ihr alle mindestens so viel Freude an dem Film hattet wie ich, der ein echtes Highlight war. Und wo man auch mal dem Florian und den anderen im Filmteam ordentlich auf die Schulter klopfen kann. Das ist echt großes Kino gewesen. Ihr Lieben, vielen herzlichen Dank. Und dieser Podcast steht natürlich unter
Creative Commons.
Dankeschön.
Nippon Connection. Japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main.